Guten Morgen, buenos dias. Mein Predigtthema heute ist Grund zur Freude. Fragezeichen, Rufzeichen. Grund zur Freude. Denk mal nach, was bereitet dir am meisten Freude? Denk an heute Morgen, die letzte Woche, an die letzten Monate. Was hat dir am meisten Freude gemacht? Vielleicht hast du dich heute in der Früh schon gefreut, dass wir so einen schönen neuen Gottesdienstraum haben, über die Musik, über das schöne Wetter. Vielleicht hast du dich gestern Abend gefreut, dass Österreich endlich wieder einmal gegen Deutschland gewonnen hat. Vielleicht freust du dich, dass euer Kind endlich durchschläft oder dass du die Mathematikprüfung geschafft hast. Es gibt so viele verschiedene Dinge, über die wir uns freuen, je nachdem, wie unsere Lebenssituationen sind gerade. Und was mir dabei aufgefallen ist, oft ist die Freude nur von sehr kurzer Dauer. So schnell sie kommt, ist sie eigentlich dann auch wieder oft verflogen, wenn das nächste Problem daherkommt. Auf der anderen Seite, manche Dinge, die uns freuen, das ist eine tiefe Freude, die auch bleibt und uns durch schwierige Zeiten auch durchtragen kann. Und wir alle kennen wahrscheinlich aus der Bibel die Aufforderung, freut euch. Und worüber sollen wir uns freuen? Was ist wirklich ein Grund zur Freude? Freuen wir uns über die richtigen Dinge? Und ist das alles überhaupt wichtig? Im heutigen Predigttext in Lukas 10 finden wir einige Antworten auf diese Fragen. Es kommt die Freude einige Male vor und deswegen habe ich auch diese Überschrift gewählt. Kann man vielleicht das Licht abdrehen, dass man es lesen kann? Oder kann man es gut lesen? Ich glaube, das ist besser. Okay. Ich lese den Text aus der Elberfelder Übersetzung. Du kannst in deiner Bibel mitlesen oder hier vorne oder einfach gut zuhören. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und er wandte sich zu den Jüngern allein und sprach: Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir hören, was du uns zu sagen hast, dass du uns begegnest. Amen. Grund zur Freude, Im ersten Abschnitt in den Versen 17 bis 20 sehen wir, worüber die Jünger sich freuen. Der Abschnitt schließt direkt an das Vorhergehende an. Die 70 oder eben 72 Jünger, die Jesus vor sich hergeschickt hatte, kommen zu ihm zurück und berichten ihm jetzt ganz begeistert von dem, was sie getan und erlebt haben. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns in deinem Namen. So etwas hatten sie scheinbar nicht erwartet. Sie kommen voll Enthusiasmus zu Jesus zurück. Was ist der Grund ihrer Freude? Sie freuen sich über das, was sie alles tun können, ihren Erfolg im Dienst, über das, was gut läuft, das, was man sehen kann, was beeindruckend ist. Sie können Dämonen austreiben, wo man sagt, wow, das war vollmächtig. Ich glaube, da sind wir oft ganz ähnlich. Freuen wir uns nicht auch, wenn uns Dinge gut gelingen? Wenn wir glauben, dass wir etwas Bedeutsames geschafft haben, sehen wir uns einmal an, was Jesus den zurückgekehrten Jüngern sagt. In den Versen 18 und 19 lesen wir dann, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Er lässt seine Jünger und auch uns hier einen Blick hinter die Kulissen werfen, auf das, was in der unsichtbaren Welt passiert. Es geht um einen kosmischen Kampf gegen einen Hauptfeind, Satan, den er hier wie einen Blitz vom Himmel fallen sah. Manche Ausleger sind der Meinung, dass Jesus hier von dem ursprünglichen Fall Satans spricht. Aber ich denke, dass er es unmittelbar danach sagt, als die Jünger zurückkommen, deutet schon darauf hin, dass er sich auf das bezieht, dass eben hier wirklich Satan eine Niederlage zugefügt worden ist durch den Dienst der Jünger. Und er zeigt den Jüngern hier, dass sie an einer großen Mission beteiligt sind, die Werke des Teufels zu zerstören. Einmal steht es ganz deutlich in der Bibel, im 1. Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 8, da steht, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist. Was für eine Ehre für die Jünger, dass sie an dieser Mission teilhaben dürfen und dass er ihnen so außergewöhnliche Vollmachten gibt. Aber dann sagt Jesus in Vers 20 etwas Unerwartetes. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Was will er den Jüngern damit sagen? Würden wir uns nicht auch freuen, wenn wir vollmächtig wären im Dienst, wenn uns Dämonen untertan wären, wenn die Dinge gut laufen? Ich glaube, Jesus geht es nicht darum, dass er die Jünger hier bloßstellt und ihnen zeigt, wie dumm oder unreif sie sind, dass sie sich über die Vollmacht zur Dämonenaustreibung freuen. Das glaube ich nicht. Ich denke, es geht ihm vielmehr darum, den Jüngern zu zeigen, was wirklich ein tragender Grund ist, auf dem sie ihr Leben aufbauen können. Ein Fundament, von dem sie ihre Identität beziehen können. Darüber sollen sie sich freuen. Wenn man so darüber nachdenkt, wird eigentlich schnell klar, dass Erfolg, Vollmacht im Dienst oder eine spezielle übernatürliche Gabe, die Gott in einer Situation schenkt, dass diese Dinge nicht taugen, um seine Identität darauf zu gründen. Es sind mehr oder weniger temporäre Segnungen, gute Gaben Gottes, keine Frage. Aber sollen sie wirklich unser Selbstverständnis bestimmen? Was, wenn Gott die Gabe wegnimmt, wenn der Erfolg ausbleibt und stattdessen schwierige Dürrezeiten kommen? Das, was wirklich trägt, unabhängig von Erfolg und Misserfolg, von reicher Ernte oder Dürre, von günstigen oder widrigen Umständen, es muss etwas Unwandelbares, etwas Stabiles sein. Und was das ist, diesen Grund der Identität des Jüngers, den nennt ihnen Jesus hier, dass ihre Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das ist unerschütterlich. Sie gehören zu Gott und Gott wird sie durchtragen, durch Erfolg und Misserfolg, Gesundheit und Krankheit, gute und schlechte Zeiten. Gott lässt in seiner Weisheit ja auch all diese Dinge zu ihrem Besten. Die Dinge, über die wir uns am meisten freuen, die zeigen eigentlich, was uns wirklich wichtig ist, worauf wir unser Leben bauen. Hören wir auf Jesus und bauen wir unser Leben bewusst auf Gottes Gnade allein. Nur sie ist wirklich ein tragfähiges Fundament. Errungenschaften, Talente, Gaben, Segnungen, so gut sie sind, können niemals ein Ersatz dafür sein. Wenn wir unser Leben auf sie aufbauen, werden wir früher oder später bitter enttäuscht werden. Unsere tiefste Freude sollte die sein, dass wir aus Gnade zu Gott gehören dürfen. Wenn wir darin festbleiben, ehren wir Gott, denn damit rühmen wir Gottes gnädiges Rettungshandeln, seinen großen Plan, der von Ewigkeit her besteht und den er auch zur Erfüllung bringen wird. Der allmächtige Gott und Vater war damals zur Zeit der Jünger und ist auch heute noch dabei, sich ein Volk zum Eigentum zu berufen. Er ruft Menschen zu sich, die ihm gehören sollen, die seine Gemeinschaft genießen dürfen, in deren Herzen er einziehen will, damit sie ihm Ehre geben und seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das sind die, deren Namen im Himmel angeschrieben sind. Gibt es etwas Größeres, als zu wissen, dass du zu Gott gehören darfst, zum allmächtigen Vater, der dich zu sich gezogen hat, dir die Augen geöffnet hat, zuerst über deine elende Situation ohne ihn, verstrickt in Sünde und Gebundenheit, aber dann über seine wunderbare Gnade und Liebe, die er dir in Jesus schenkt, dass er dir alle Schuld vergeben hat und dich neu geboren hat zu einem neuen Leben in seiner Gemeinschaft, dass dich Gott liebt und dass niemand dich aus der Hand deines Retters Jesus reißen kann, weil dein Name im Himmel angeschrieben ist. Dass wir unverdienterweise aus reiner Gnade zu Gott gehören dürfen, das ist wirklich der tiefste Grund zur Freude für einen erlösten Sünder und Nachfolger Jesu. Auf diesem Grund müssen wir stehen, ob wir neu bekehrt sind oder schon viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Gott mag uns reich segnen, vielleicht mit übernatürlichen Gaben, mit Vollmacht im Dienst, mit geistlichen Einsichten. Aber verlassen wir nie das Fundament, die unverdiente Gnade Gottes, die uns errettet hat. Ich kann mich an ein Seminar erinnern, das ich vor einigen Jahren besucht habe. Und hier hat der Referent über eine interessante Beobachtung in den Briefen des Paulus gesprochen. Und es ging da um drei Verse. Der erste war aus dem 1. Korintherbrief, wo Paulus mitten in seiner Missionstätigkeit, seinen Missionsreisen an die Gemeinde in Korinth schreibt. Da schreibt er über sich selbst, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus, also der bezeichnet sich als der geringste der Apostel. Der zweite später im Leben des Paulus, aus dem Brief an die Epheser, aus Gefangenschaft geschrieben. Hier schreibt er: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Also hier Paulus, der Allergeringste von allen Heiligen. Und dann der dritte Vers aus dem ersten Timotheusbrief gegen Ende seines Lebens, wo er sagt: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Paulus, der Erste, der größte Sünder. Wir denken bei Paulus wahrscheinlich zuerst an den vollmächtigen Verkündiger des Evangeliums. Und doch scheinen diese Verse zu zeigen, dass er im Lauf seines Lebens eigentlich immer bescheidener geworden ist, was seine Selbstsicht anlangt. Er wie wir, ein einfacher, begnadigter Sünder, der unverdienterweise von Gott zu sich gezogen wurde. Einer, der nichts bieten konnte, aber dessen Name im Himmel angeschrieben ist. Zurück zu unserem Text. Wir haben gesehen, worüber die Jünger sich freuen. Das große, eindrucksvolle, die Vollmacht, die ihnen gegeben ist. Und wie Jesus ihren Blick auf das lenkt, was viel grundlegender ist. Ein Fundament, das trägt, dass sie aus Gnade zu Gott gehören, dass ihre Namen im Himmel angeschrieben sind. In Vers 21 beginnt jetzt ein weiterer Abschnitt. Hier sehen wir, worüber Jesus sich freut. Es heißt: In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Jesus jubelt hier, er preist den Vater. Wofür? Dafür, wie Gott sein Rettungswerk ausführt, wie er sich Menschen zeigt. Und eines wird hier ganz deutlich: Gott stellt die Maßstäbe der Welt auf den Kopf. Er verbirgt sich vor den Weisen und Verständigen und offenbart sich den Unmündigen. Gott geht es nicht zuerst um Klugheit und Intellekt, wenn er sich Menschen zu erkennen gibt. Gott zu erkennen, ihn kennenzulernen, das ist eine Herzensangelegenheit. Keine intellektuelle Übung. Oft sind scheinbare Klugheit und Verstand bei uns Menschen auch mit einer gehörigen Portion Hochmut verbunden. Und andererseits ist es oft so, dass es gerade die einfachen, unmündigen Leute sind, bei denen man kindliche Demut findet. Das griechische Wort, das mit unmündig übersetzt wird, heißt auch so viel wie ein Kind. Gott verbirgt sich vor denen, die sich hochmütig selbst für weise und verständig halten. Die sich selbst gut genug sind und meinen, nichts zu brauchen. Und er offenbart sich bereitwillig denen, die wissen, dass sie nicht viel zu bieten haben. Dass sie geistlich Unmündige sind und auf Gnade angewiesen sind. Wie es in der bekannten Seligpreisung aus der Bergpredigt heißt: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und auch direkt bei Lukas finden wir noch andere Stellen, die Gottes Herz für die Niedrigen und Bedürftigen herausstellen. Zum Beispiel im Lobpreis der Maria nach der Verkündigung des Engels Gabriel. Da sagt sie in einem Lobpreis eben: Er, also Gott, er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Gott stellt in seinem Rettungswerk die Maßstäbe der Menschen auf den Kopf. Paulus formuliert es so treffend: Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Über diesen großen Rettungsplan des Vaters jubelt Jesus in unserem Abschnitt hier. Worüber freut er sich? Er freut sich über das, was Gott tut, wo Gott am Wirken ist, dass er sich den Niedrigen gnädig zuwendet, über das, was zwar oft unscheinbar, unsichtbar in den Herzen der Menschen passiert, aber was letztlich das ist, was in Ewigkeit zählt. Während so vieles Großes und Lautes einmal in Bedeutungslosigkeit enden wird. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir, bekräftigt er am Ende von Vers 21. Und dann fährt er fort: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem der Sohn ihn offenbaren will. Hier spricht Jesus unverhohlen von seiner Autorität und seiner Bedeutung in diesem Rettungswerk des Vaters. Alles ist ihm vom Vater übergeben. Nur wem er den Vater offenbart, der kann den Vater erkennen. Gott kennenlernen geht nicht ohne Jesus. Und nur der Vater kann einem Menschen offenbaren, wer Jesus ist. Wir Menschen sind völlig von Gottes Gnade abhängig. Erkennen, wer der Sohn ist, erkennen, wer der Vater ist, vielleicht hört sich das für dich ein bisschen fremd an. Es sind Formulierungen, die wir so nicht oft in unserer Alltagssprache verwenden. Worum es geht, ist, dass uns, dass dir die Herzensaugen geöffnet werden, dass Gott dir persönlich begegnet, aus freier Gnade. Es geht darum, dass Jesus, der für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist, dir alle Schuld vergibt, dass alles, was zwischen dir und ihm steht, aus dem Weg geräumt ist und dass er durch den Heiligen Geist in deinem Herzen Wohnung nehmen kann. Dass er dir neues, ewiges Leben schenkt, dass du dann als neuer Mensch zu Gott gehörst und dann Gewissheit haben kannst, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Und auch wenn du Gott schon länger kennst, denk dir nicht, okay, ich habe Gott kennengelernt, ich bin ein Christ geworden, das ist abgehakt. Wenn du so denkst, prüfe dich, ob du Gott wirklich kennst. Das erste Kennenlernen Gottes ist wesentlich, aber es ist nur der Start in ein immer tieferes, besseres Kennenlernen, ein umgestaltet Werden in das Bild, das Gott von uns hat, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und wir sollen umgestaltet werden zu jemandem, der von Wirken Gottes ergriffen ist, wie Jesus hier in seinem Lobpreis, der sich danach sehnt, von Gott in den Dienst genommen zu werden. Wo immer du auch stehst, wenn du merkst, dass Jesus bei dir anklopft, dann widersteh ihm nicht. Es ist besser und wichtiger als alles andere, dass du ihn, dem alle Macht gegeben ist, und Gott den Vater kennenlernst und immer tiefer kennenlernst. Gott rettet durch die Botschaft von Jesus entgegen aller vermeintlichen weltlichen Weisheit. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt, der Verkündigung, die Glaubenden zu erretten. So schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Gott ist am Wirken. Und er stellt die Maßstäbe der Welt auf den Kopf. Er kommt mit einer Botschaft, die in den Augen der Welt eine Dummheit ist. Etwas für Schwache, eine naive Wunschvorstellung. Ein selbsternannter Gottessohn behauptet, etwas Besonderes zu sein, zieht herum, verbreitet sonderbare Lehren und sammelt Jünger. Er legt sich mit der Obrigkeit an, bis sie ihn schließlich töten. Und dann behaupten seine Nachfolger, er sei auferstanden und meinen, sie müssten jeden mit ihrer Geschichte beglücken. So denken vielleicht manche, die meinen, sie bräuchten Jesus nicht. Aber inmitten der Ablehnung von vielen öffnet Gott Menschen die Augen, sodass sie Jesus als den erkennen können, der er wirklich ist, und seine Jünger werden. Das ist Gottes herrliche Rettungsplanung, und darüber freut sich Jesus. Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Teil, worüber Jünger sich freuen dürfen. In den Versen 23 und 24 wendet sich Jesus nach seinem Lobpreis und diesem Bekenntnis direkt an seine Jünger allein. Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Hier führt Jesus seinen Jüngern vor Augen, wie glücklich sie sich schätzen können. Sie sind mit dem Herrn und Meister persönlich bekannt. Sie kennen ihn als Menschen von Fleisch und Blut, folgen ihm Tag für Tag, sehen seine Wunderwerke, lernen aus erster Hand von seiner Weisheit und erleben ihn aus nächster Nähe. Wünschen wir uns das nicht auch manchmal? Jesus als wirklichen Mensch zu erleben, mit ihm mitzugehen, zu sehen, wie er in verschiedenen Situationen handelt, das wäre doch was. Schade, dass die Zeiten schon lange vorbei sind und wir nur mehr die Berichte von Jesus lesen können. Aber Moment mal. Schauen wir uns an, was Petrus, einer von Jesu Jüngern, später, lang nach dieser Zeit, lang nach Jesu Himmelfahrt, in seinem ersten Brief schreibt. Er sagt hier, und er bezieht sich auf Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Petrus schreibt hier an Gläubige, die wir, wie wir auch, nach Jesu Zeit auf der Erde gelebt haben. Aber hier wird nicht darüber gejammert, dass Jesus jetzt weit weg ist und man ihn nur mehr dem Hörensagen nach kennen kann. Im Gegenteil, hier ist davon die Rede, dass die Gläubigen über Jesus mit unaussprechlicher Freude jubeln. Durch den Heiligen Geist sind sie und sind auch wir mit Jesus verbunden. Sie sind hineingenommen in die wunderbare Gemeinschaft mit Gott. So wie diese Gläubigen aus dem ersten Jahrhundert dürfen auch wir uns freuen. Wir dürfen jubeln. Jesus ist uns nahe. Er ist durch den Heiligen Geist mitten unter uns. Wir dürfen zu ihm gehören und seine Gegenwart erfahren. Tag für Tag, Minute für Minute können wir mit Jesus leben. Und mehr. Gottes wunderbarer Rettungsplan geht weiter. Gott zieht auch heute noch Menschen zu sich mit derselben Botschaft wie vor fast 2000 Jahren. Er öffnet auch heute noch Menschen die Augen, damit sie sich zu ihm bekehren. Und wir sind berufen, an diesem großen Werk mitzuarbeiten, teilzuhaben. Wir haben wirklich allen Grund zur Freude. Abschließend möchte ich noch ein paar wichtige Punkte zusammenfassen. Hören wir nie damit auf, Gott zu danken. dass er uns zu sich gezogen hat, dass er uns die Augen geöffnet hat und wir in Christus gnädig angenommen sind, dass unsere Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Bleiben wir fest auf diesem Fundament stehen, auf diesem Fundament der freien Gnade Gottes. Wenn Gott uns Erfolg und Gelingen schenkt, in der Gemeindearbeit, im Job, zu Hause, in der Kindererziehung, oder wenn wir geistlich wachsen dürfen, Gott uns Erkenntnis schenkt, dann geben wir Acht darauf, dass uns diese Einzeldinge nicht den Blick auf das Wesentliche, auf das Große und Entscheidende trüben. Gottes Gnade, die uns gerettet hat. Haben wir auch offene Augen und Ohren für das, was Gott heute tut, um uns herum, in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz? Wie möchte Gott dich gebrauchen, um sein Botschafter zu sein? Aber denken wir auch im größeren Rahmen. Bitten wir Gott als Gemeinde, dass er uns zeigt, was unser Platz hier in Wels ist, was er hier tun möchte. Und denken wir auch global. Informieren wir uns über das, was in anderen Ländern passiert, was Missionare erleben, wo es Nöte gibt, wo es Verfolgung gibt, dann werden wir einfach sensibel dafür, wie Gottes Herz tickt, was ihm wichtig ist. Gottes Anliegen können dann unsere Anliegen werden. Und machen wir uns Gottes Liebe zu den Niedrigen zu eigen. Haben wir den Mut, speziell auf diejenigen zuzugehen, die nach den Maßstäben der Welt unbedeutend oder schwach oder unmündig sind. Vielleicht musst du gar nicht lange nachdenken und dir fällt schon jemand ein, dem du ganz praktisch Gottes Liebe zeigen kannst. Und hüten wir uns vor jeder Form des Hochmuts, denn Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen schenkt er Gnade. Und schließlich freuen wir uns, dass Jesus bei uns gegenwärtig ist, dass uns die Augen darauf geöffnet sind, dass er hier ist, dass er in unseren Herzen wohnt durch den Heiligen Geist, dass wir über den jubeln dürfen, den wir nicht gesehen haben. Wir dürfen ihn kennen und zu ihm gehören. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, Vater, dass du uns in deiner Gnade zu dir gezogen hast. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns fest auf diesem Fundament der Gnade stehen und unser Leben darauf aufbauen. Danke, dass du treu bist und uns durchträgst. Und dass wir Teil deines großen Werkes sein dürfen, deines großen Rettungswerks. Amen.